Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Wir sind zu Gast im Haus von John Neumeier in Hamburg. Das ist einer der Lebensorte des berühmten Tänzers, Choreografen und Ballettdirektors. Nach 51 Jahren an der Spitze des Hamburg Ballett John Neumeier übergibt er die Leitung am Ende dieser Spielzeit in neue Hände. Herr Neumeier, herzlichen Dank, dass wir Sie hier besuchen dürfen und zugleich willkommen in unserer Sendung.
Vielen Dank.
Eigentlich haben Sie ja mindestens drei Zuhause in Hamburg, also das Haus hier in Eppendorf. Da leben Sie mit Ihrem Mann und mit 50.000 Objekten der Tanzgeschichte. Ich weiß gar nicht, wo ich hier zuerst hingucken soll, an Bildern, Handschriften, Skulpturen, Objekten. Hier, schaut mich Nijinsky an.
Nein, das ist Rudolf Nureyev.
Das ist Rudolf Nureyev, anderer schöner Mann und berühmter Tänzer und wahrscheinlich einer Ihrer Hausheiligen. Also dieses Haus in Eppendorf. Dann gibt es das Ballettzentrum Hamburg, John Neumeier. Das ist die Schule mit Internat und den Probenräumen der Kompanie. Und drittens die Hamburger Staatsoper.
Aber auch das Bundesjugendballett.
Und das Bundesjugendballett. Und dann der dritte Ort, die Staatsoper als Aufführungsort. Ja, wo fühlen Sie sich am meisten zu Hause und wo sind Sie am liebsten?
Es kommt auf der Tageszeit an, würde ich sagen. Wie die Haushälterin sagt, es ist mehr oder weniger ein Museum mit einem Bett. Aber es ist schon meine Zuhause. Und ich habe es auch so entwickelt, entworfen, dass es so ist und dass ich mich hier wohlfühle, dass ich das Gefühl habe, nicht kitschig zu klingen, dass ich eine gewisse Dialog mit den Dingen, die hier sind und die Persönlichkeiten, die ich blicke, die ich dann manchmal, in dem ich manchmal so ein bisschen Ruhe finde. Mhm. Aber natürlich für mich die intensivste Zeit ist die Zeit der Kreativität. Und dann ist es das Ballettzentrum, weil dieser Schumacherbau für mich hat eine gewisse Magie. Es ist architektonisch so konzipiert, dass es ein wunderschönes Licht fast zu jeder Zeit hat und eine Atmosphäre der Ruhe und die für mich wirklich Kreativität fördert. Und natürlich dann der Resultat von dem alles, die Recherche, die ich hier mache, die Ruhe, die ich eventuell hier finde und die Vorbereitung, die im Ballettzentrum stattfindet, findet dann so an einem Abend in der Vorstellung in der Staatsoper. Und ich tue nichts lieber abends, als wirklich in die erste Reihe zu sitzen und an eine Vorstellung anzuschauen. Mhm.
Und hier in dem Haus, umgeben von all dieser Tanzgeschichte, auch eine riesige Bibliothek, ein Teil dieser Sammlung oder ein Großteil dieser Sammlung wird umziehen in ein eigenes Haus in Hamburg. Da komme ich nachher noch mal drauf zurück. Jetzt erstmal zu dem, womit Sie gerade beschäftigt sind, also zum Abschluss dieses halben Jahrhunderts, 51 Jahre als Ballettdirektor. Da präsentieren Sie dem Publikum ja nochmal ein Füllhorn Ihrer Arbeiten. Also gerade waren Sie mit so einer Art Best-of-Programm in Kopenhagen, mehrere Abende von Ihnen selbst moderiert. In Hamburg haben Sie morgen die Wiederaufnahme Ihre Adaption der Glasmenagerie von Tennessee Williams, wenn wir auch noch drüber sprechen. Und Sie arbeiten an einem Abend unter dem Titel Epilog, um sich dann damit vom Hamburger Publikum oder überhaupt vom Weltpublikum als Hamburger Ballettdirektor zu verabschieden. Wie ist Ihnen zumute?
Unterschiedlich. Ich würde sagen, der reine Akt zu arbeiten, zu konzentrieren, Dingen kritisch an, meine Werke kritisch anzuschauen, zu überlegen, wie könnte es anders sein, wie kann es besser sein. Das beschäftigt mich total in dem Moment. Wenn ich das nicht tue, wenn ich nicht an die Kreation arbeite, wenn ich nicht an der Wiederaufnahme arbeite, wenn ich überlege die weitere Planung, auf einmal geht es in zwei Richtungen. Es geht die Planung, die für mich als jetzt freier Künstler, als was ich viele Jahre lang dachte, sehr schön zu sein wird, ist auf einer Bahn. Auf der anderen Bahn ist natürlich, wie gehen meine Werke weiter hier in Hamburg, weil denn die werden auch Teil des Repertoires sein. Und ich natürlich beschäftige mich, wie diesen Ensemble, die ich über die Jahre aufgebaut habe, wie geht das weiter? Vor allem, wie kann man der ganz besondere Geist dieses Hamburg-Ballettzentrum, wo ziemlich eng zusammen eine Ballettschule, eine Company, ein Bundesjugendcompany, wir beherbergen auch eine Company von Edwin Rewerzow, von ukrainischer Tänzer. In interessanter Weise, wir finden alle Platz. Mhm. Und wenn man sich vorstellt, was wir letzte Spielzeit, um zu feiern, das 50 Jahre, wir haben 24 verschiedene Programme. Ein Tag nach den anderen. Mhm. Und das war wirklich unglaublich. Das hat noch nie jemand auf der Welt gemacht. Und das Erstaunlichste hat das Publikum nicht gesehen. Und das war jeden Morgen um 9.30 Uhr, als man reinkam in der Oper, auf der Bühne die Tänzer sich vorbereitet und wusste, sie müssen jetzt ein neues Werk fürs Abend vorbereiten. Aber mit welchen Elan, mit welchen Stimmung, mit welchen Freude. Und das kann man nicht kaufen.
Das sind 61 Tänzerinnen und Tänzer und Sie haben gesagt, jetzt ist diese Kompanie in einem Zustand, den Sie sich immer gewünscht haben. Was meinen Sie damit? Warum?
Ich meine, dass nicht nur, sagen wir, der technische Fähigkeit, es gibt ganz viele sehr gute Tänzer heutzutage, aber diese Art humane Ereignis, humane Situationen darzustellen, glaube ich, kann man nur, wenn man so miteinander arbeitet, wie die Company arbeitet. Und da ist der Beispiel, wir hatten letzte Woche Olga Smirnova, sie ist eine große Ballerina, die vom Bolschoi-Ballett weggegangen ist, sofort der Krieg anfing, ist jetzt in Amsterdam und wir haben sie als Gast für Anna Karenina gehabt. Und das Interessante war, als wir einen Durchlauf im Studio gemacht hat, nicht was so getanzt wurde, sondern wie die Tänzer zugeschaut haben, mit welchem Wohlwollen, wohlwollende Interesse sie das beobachtet. Das hat mich wirklich tief bewegt. Und das ist es, was eine große Company meiner Ansicht nach ausmacht. Ich wollte diese Art von Ensemble haben. Menschen, die gerne miteinander für ein Werk arbeiten.
Und wie sehen Sie Ihre Rolle in diesem Ensemble? Also was gehört da alles dazu? Mir fallen Begriffe ein wie Lehrer natürlich, Inspirator, Motivator, Mentor, Vater, Psychoanalytiker?
Wahrscheinlich ein bisschen von allem, außer Vater, glaube ich. Es wäre ein Kompliment für mich, wenn ich würde gerne Vater von vielen meiner Tänzer. Aber ich glaube, ein bisschen von allem muss man sein. Vor allem, finde ich, ist das, was zwischen uns passiert, passiert in einer Atmosphäre von Vertrauen. Denn heutzutage versucht man, Grenzen zu definieren. Das heißt, das, was politisch korrekt ist, welche Wort man benutzen kann, welche Wort man nicht benutzen kann. Und das ist sicher sehr interessant. Aber was ich ein bisschen schade finde, ist, dass durch die klare Definition werden Grenzen gesetzt, die auch eine gewisse Freiheit verhindern. Und viel besser, finde ich, ist, wenn eine Grundsituation von Vertrauen da ist, dann ist es völlig klar, dass ich nie ein Wort, die eine beleidigende Assoziation haben könnte, benutzen würde. Und wenn ich es aus Zufall tun würde, und mir das bewusst ist, dass ich mich dann 10-mal entschuldige oder versuche, das zu erklären, wie ich es gemeint habe. Hm. Und ich finde, diese Form von Vertrauen, weil das kommt natürlich von Kreieren, weil Kreieren bedeutet, dass du sozusagen nackt bist. Du weißt nicht, wie es geht. Du weißt nicht, wie man es macht. Ich kann niemand sagen, wie man Choreografie macht. Ich weiß, dass ich sehr viel Erfahrung habe. Ich weiß, dass ich sehr viel gelernt habe. Aber wenn ich was Neues mache, dann stehe ich auf und muss mir überlegen. Oder nein, überlegen tue ich nicht. Ich muss spontan was tun.
Sie sind im Februar 85 Jahre alt geworden, was ich nicht glauben kann, wenn ich Videos sehe, in denen Sie zusammen mit Ihren Tänzern, Tänzerinnen bestimmte Bewegungsqualitäten ausloten, also selber mit reingehen in die Bewegung. Spüren Sie das, was Sie choreografisch im Kopf haben, immer auch im eigenen Körper? Also hat Ihr Körper ein Gedächtnis, ein eigenes Gedächtnis?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass das Wichtigste ist, um eine wirklich originelle Choreograf zu sein. Choreografie, meiner Ansicht nach, ist nicht etwas, was man diktiert, sondern die Sprache Choreografie ist eine erfundene Sprache. Es ist meiner Ansicht nach für jede Situation, für jede Figur, für jede Musik anders erfunden. Selbstverständlich, es gibt Bewegungen, die sehr typisch sind für John Neumeier und die, genau wie wenn man spricht und man dichtet.
An was denken Sie da? Typische Bewegungen?
Ja, das, so in Worte kann ich das nicht beschreiben, das wäre dann sinnlos. Diese Duktus, das muss, finde ich, von innen hinaus kommen. Und ich finde, das kann nur kommen, wenn ich mich bewege. Und selbstverständlich, ich bewege mich nicht, wie ich für 30 Jahre mich bewegt habe oder haben können. Aber trotzdem kann die Tänzer das lesen, was gemeint ist. Und dieser Dialog, wenn ich etwas vormache und sie machen das und sie machen das natürlich besser, ich kann das kontrollieren. Ich kann sagen, nein, so habe ich es nicht gemeint, versucht, das oder das mehr oder weniger oder was zu machen. Aber ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass aus diesem Instrument Mensch die Choreografie pur entsteht.
Sie betonen den Menschen, die Menschen, das Menschliche. Und es wundert einen also nicht, dass Sie immer wieder als der Humanist des Tanzes bezeichnet werden. John Neumeier ist Tänzer, Choreograf, seit 51 Jahren Hamburger Ballettdirektor. Herr Neumeier, wann haben Sie in Ihrem Leben das allererste Mal auf einer Bühne gestanden?
Es kommt darauf an, wie Sie die Bühne definieren. Meine erste Vorstellung war in einem Schulspielplatz im Sommer. Ich schätze, ich war 4 oder 5 und ich stellte die Sonne dar. Das heißt, ich hatte so einen runden Kreis, der orange angemalt war, vorne und hinten, und musste so ein bisschen so herumhüpfen. Ich war aber neidisch auf das Regen.
Warum das?
Weil der Kostüm war viel schöner. Weil es so Zipfen von Krepppapier in verschiedene Blautöne und bewegt sich so schön. Aber das war die erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, dass ich vor Menschen was darstelle.
Und danach? Dann erst im Studium?
Nein, dann. Das nächste, glaube ich, war an einem 4. Juli, das ist der Nationalfeiertag, mit meinen Schulklassen. Wir hatten eine Art, ich weiß nicht was, man nennt es in Englisch a flag drill. Das heißt, man hat 2 Fahnen und man hat verschiedene Positionen, die zur Musik gemacht wurde. Und das war auch, und das Interessante ist, dass ich erinnere diese Momente, weil ich erinnere das Gefühl, dass man in dem Moment, wo man auf eine Bühne kommt, wo man etwas darstellt, ist man irgendwie größer. Ja, und dann die erste wirklich, sagen wir, Tanz war, als ich Step-Tanz-Unterricht hatte in Milwaukee. Und da waren, glaube ich, 4 andere Jungs in meiner Klasse. Und wir haben gesteppt zu einem Lied, das heißt Cruising Down the River. Ich war wahrscheinlich 8.
Bleiben wir noch in dieser Vergangenheit. Milwaukee haben Sie genannt. 1939 geboren, im US-Bundesstaat Wisconsin. Die Mutter hatte polnische Vorfahren, der Vater deutsche. Sie war Hausfrau, er war Kapitän und also auf Schiffen unterwegs. Dann fragt man sich, wie haben Sie zum ersten Mal überhaupt bewusst Menschen tanzen sehen?
Erste tanzende Menschen, die ich gesehen habe, waren sicher in die Musicalfilme. Meine Mutter ging öfters ins Kino und nahm mich mit. Und ich liebte vor allem Musicalfilme, wo gesungen und getanzt wird. Ich wurde immer total gelangweilt, wenn zu viel gesprochen wurde, weil ich fand das unnötig. Und das war, glaube ich, die erste Funken, die ich irgendwie gespürt habe vom Tanz.
Dass Sie selber tanzen wollten, haben Ihre Eltern das unterstützt? Wie kam das dazu, dass Sie als junge Stepptanz, haben Sie eben genannt, damit wahrscheinlich angefangen haben?
Ja, so habe ich angefangen. Ich weiß es nicht. Es ist undefinierbar, es ist unerklärlich. Ich weiß nur, dass ich diesen Film gesehen habe. Ich weiß, dass ich dachte, das werde ich gerne machen. Und interessanterweise, weil, glaube ich, im Fernsehen gab es sehr, sehr selten, aber manchmal so etwas, was man Ballett nennen würde. Es gab auch ein Theater in Milwaukee, The Pabst Theater. Es gab ein- oder zweimal im Jahr ein Gastspiel, entweder von einer Truppe, die heißt Ballet Russe de Monte Carlo oder American Ballet Theater. Damals hieß es nur Ballet Theater. Und ich bin dann ich habe gesagt, das würde ich wirklich gerne sehen. Und diese erste Vorstellung war auch für mich unvergesslich. Ich wollte das machen. Und meine Eltern natürlich können das nicht so richtig verstehen. Und deswegen dürfte ich zuerst nur Stepptanz, weil ich glaube, das war vielleicht ein bisschen normaler und ein bisschen für sie vorstellbar. Und ich habe das auch gemacht, aber immer wieder gesagt, das ist nicht ganz, was ich mir vorstelle. Und dann habe ich in dieser kleinen Ballettschule auch Ballettunterricht gehabt.
Wie haben Sie gemerkt, dass Sie wirklich Talent haben und dass das ein Berufswunsch, ein ernster Berufswunsch ist?
Ich glaube, ich habe das nicht gehabt. Sicher war ein Fantasie da. Ich habe mir einen französischen Namen ausgedacht, die ich mich umnennen würde, wenn ich Tänzer werde. Aber trotzdem...
Wie war der?
Sage ich Ihnen nicht. Nein, kann ich nicht. Aber es war für mich fast unvorstellbar. So, wenn ich mir vorstelle, wo ich oben gesessen habe, um diese Vorstellung zu sehen, dass ich irgendwie da unten wäre, in diese magische Kiste vom blauen Licht. Das war sehr weit her. Und dann muss ich sagen, dass gleichzeitig ich ein Talent hatte zu zeichnen. Und dieses Talent ist entdeckt worden von, es gab in die Public Schools, gab immer eine so Oberlehrerin für Zeichen oder Kunst, die durch die Schule ging. Und dann hat sie meine Arbeit gesehen und hat gesagt, ja, dieser Junge müsste eigentlich extra Mal- und Zeichenstunde haben. Und das habe ich dann gehabt in einem Kloster eigentlich am Wochenende, wo ich wirklich sehr penibel Zeichen gelernt habe. Und für mich war ich immer ein bisschen zerrissen, weil ich war nicht schlecht in diesen Zeichnen und Malen. Und das Konflikt war, wo soll ich hin, in welche Richtung soll ich wirklich gehen.
Und wie fiel diese Entscheidung dann?
Die Entscheidung fiel merkwürdigerweise viel später, weil erstmal durch Complications ein Arzt hat gesagt, ich soll nicht tanzen, ich soll nicht Unterricht nehmen. Dann habe ich aufgehört. Dann könnte ich das nicht machen und ich bin zu einer Amateur-Schauspiel- und Musical-Gruppe gegangen. War die Jungs, die dort herum war. Und habe natürlich gleich gemerkt, dass das Beste, was ich tun könnte, war tanzen. Dann kam, ich war ziemlich früh fertig mit der High School und dachte, ich müsste dann in die Universität gehen, weil ich denke, ich war nicht ganz blöd und vielleicht ist es gut, wenn ich so etwas mache. Und bin in Milwaukee, es gab ein Jesuit Universität Marquette. Und diese Marquette-Universität hat eine sehr gute Theaterabteilung. Und der Chef dieser Abteilung hieß Father John Walsh. Und er hat als Teil seiner Theatererziehung, Unterricht, war auch Tanz. Und wir hatten so richtige Ballettstunden durch eine Lehrerin, die von Chicago kam. Und bei der ersten von diesen Stunden schaute mich an, kam auf mich zu und fragte, warum ich da war. Weil er sagte, du bist ein Tänzer. Und das war für mich, glaube ich, das entscheidende Satz, das entscheidende Moment.
Dass das jemand anderes auch in Ihnen
sieht. Dass jemand sagt, das ist der Weg. Und das war die wirkliche entscheidende Ereignis sozusagen, der mir meinen wirklichen Weg gezeigt hat.
Was Sie da eigentlich studiert haben, war ja englische Literatur und Theaterwissenschaften.
Genau.
War ja auch nicht verkehrt, oder?
War auch nicht verkehrt, nein. Ich glaube, all diesen verschiedenen Dingen, es ist so wie verschiedene Fäden, die dann irgendwie so zusammengewoben sind, das, was ich ja vielleicht wurde.
Sie haben dann in London an der Royal Ballet School studiert. Waren Sie dafür nicht schon zu alt nach dem ersten Studium?
Ich war ein bisschen alt dafür, aber ich war überzeugt, dass ich müsste mich perfektionieren, weil natürlich man sich vorstellen, was ich gemacht habe. Ich habe studiert, so ein normaler 4 Jahre an die Universität mit alles drum und dran, was man von Botany bis was weiß ich, alles. Ich habe die meiste Zeit im Theater verbracht, weil ich in jede Produktion drin war. Dann fing es an, dass ich auch die Kostüme entworfen habe. Dann fing es an, dass ich auch Choreografie gemacht hat. Dann fing es an, 3-mal in der Woche nach Chicago, nachmittags und nachts zurück. Und dann fing ich an, mit einer modernen Tänzerin zwischen Milwaukee und Chicago, Sybil Scher, zu arbeiten. Das war wirklich sehr viel. Als das zu Ende war, ich habe gesagt, jetzt muss ich ein Jahr, wo ich mich nur an mich als klassischer Tänzer arbeite.
Ich fasse mal etwas zusammen, und damit wir vorankommen, und raffe mal, wie das dann in großen Sprüngen, muss man ja sagen, weiterging, als der legendäre John Cranko Sie Mitte der 60er Jahre nach Stuttgart geholt hat. Das Stuttgarter Ballett gehörte damals weltweit zur Spitzenklasse, und man hat Ihnen auch da schon mehr zugetraut, Rollen als Solist, erste eigene choreografische Arbeiten, und dann 1969, da waren Sie, glaube ich, noch gar nicht mal 30 Jahre alt, den Job als jüngster Ballettdirektor Deutschlands in Frankfurt am Main. Nach 4 Jahren der Wechsel nach Hamburg, wo Sie seit 1973...
Nein, es war nur 3,5 Jahre.
Nach 3,5 Jahren der Wechsel nach Hamburg. Und seit 1973 sind Sie hier in Hamburg kontinuierlich und haben das Ballettleben erneuert. Was macht Ihnen an diesem Beruf bis heute die meiste Freude?
Die Akt von Kreation, dass irgendetwas entsteht, dass man in einer Atmosphäre von Vertrauen und Neugier lässt man aus Bewegung etwas entstehen, was sein eigenes Leben hat. Durch Form, aber auch durch Inhalt, durch die Emotion. Die Emotion, die im Grunde genommen der Form vorgibt. Und dass das mit Menschen passiert, das ist der Kern von allem. Ohne diese Kreativität würde mich nie interessieren, Ballettdirektor zu sein.
Über 170 Produktionen sind entstanden, und über eine wollen wir gleich noch genauer reden, die Glasmenagerie, ab morgen in Hamburg zu erleben. Wir sind zu Gast in Hamburg bei dem scheidenden Ballettdirektor John Neumeier. Als Choreograf arbeitet er auch mit 85 Jahren weiter. Tanz ist sein Leben, und ab morgen wird in Hamburg die Glasmenagerie getanzt. Herr Neumeier, Ihre Adaption des Theaterstücks von Tennessee Williams, das ist eine Wiederaufnahme und ein Stoff, der für Sie wohl persönlich sehr wichtig ist. Warum? Was verbindet Sie mit diesem Stück?
Zuerst wahrscheinlich, weil es mit meiner Vergangenheit, ich habe das Stück, glaube ich, gesehen, als ich 17 war. Es war interessanterweise in dem Theater des Universitäts, wo ich später studierte. Und es hat mir eine sehr tiefe emotionale Eindruck gemacht. Inzwischen studierte ich die Werke von Tennessee Williams, habe ich verschiedene Fassungen dieses Stück gesehen. Und es fasziniert mich irgendwie, einen Weg zu finden, dieses Werk als Ballett darzustellen. Dann ein literarisches Werk zu nehmen und daraus ein Ballett zu machen, ist nicht so einfach. Es ist nicht so, dass man einfach diesen Text oder diesen Schauspiel nimmt und Szene für Szene illustriert das, was man dort liest, sondern man muss eine andere Welt erfinden, in dem diese Figur für mich eine Relevanz haben zu wir, die es zuschauen wollen. Und das bedeutet bei jedes Stück von Shakespeare, jedes Stück von Tennessee Williams, eigentlich einen anderen Weg, einen anderen Form, um diese Essenz, dieses Werk anders darzustellen. Und sicher wichtig für mich war die Begegnung mit Alina Kojukaru, die ich nicht nur als große Tänzerin schätze, sondern auch als Schauspielerin. Und dann habe ich sehr viel über dieses Stück gelesen, viel über das Leben von Tennessee Williams, begriffen, wie autobiografisch dieses Werk ist, so sehr, dass ich die Figur Tom in dem Stück mit zwei Menschen besetze. Eine nenne ich Tennessee, weil ich denke, dass Tom in dem Stück hat sehr viel von Tennessee, dass Laura sehr viel von seiner Schwester Rose zu tun hat. Das heißt, in meinem Ballett heißt sie Laura Rose, in Andenken an diese sehr wichtige Bruder-Schwester-Geschichte. Ja.
Bruder-Schwester-Geschichte, das ist eine Ebene. Dieser Tom, ein Künstler, verlässt aber auch die Familie, um Künstler zu werden. Das haben Sie selbst ja auch gemacht. Ist das Ihre persönliche Brücke zu dem Stück?
Ich habe nie darüber nachgedacht, es könnte sein, aber es war sicher nicht entscheidend in meiner Entscheidung, das Stück zu machen.
Was war entscheidend?
Es gibt Dinge, die man fasziniert und sie bleiben in, man kann sagen, im Gehirn oder wenn man will, im Herzen und warten, bis die Zeit reif ist dafür. Und dann irgendwann mal sagt man, jetzt will ich die Odyssee machen oder jetzt möchte ich gerne König Lear machen oder jetzt werde ich Glass Menagerie machen. Und dann hat man die erste Stufe erreicht, diese spontane Ja zu etwas. Ich schaue auf einen Berg und sage, ich glaube, ich kann nach oben kommen. Wie ich nach oben komme, weiß ich noch nicht, aber mein Instinkt sagte mir, ich kann es schaffen. Und dann muss ich einen Weg finden, wie ich da oben komme. Und das ist dann das Nächste, sagen wir, das kommt dann durch Recherchen, durch Denken, durch sehr, sehr viel Rationalität. Und dann gibt es die wichtigste letzte Stufe und das ist, dass man das alles vergisst und das, wovon wir vorher gesprochen haben, aus sich selber durch Improvisation beginnt die wirkliche Sprache des Balletts zu erfinden.
Unausgesprochenes Thema in der Glasmenagerie ist die Homosexualität. Die Möglichkeit, dass die Geschwister, also Laura und Tom, denselben Mann lieben könnten. Schwingt das durch diesen Abend?
Ich glaube schon. Ich glaube auch viel mehr als, es ist sehr unterschwellig in dem Stück. Aber ich denke, dass in meinem Ballett ist es völlig klar. Und das ist das Tolle bei großer Literatur, wenn man sie in einem anderen Medium nimmt, dass man Dinge darstellen kann, die der Autor nicht geschrieben hat, aber die wahrscheinlich nicht existieren könnten, wenn er nicht geschrieben hat, was er geschrieben hat. Das heißt, es ist eine Szene, wo Tom versucht, in einen schwulen Bar zu gehen. Und das ist für ihn sehr schwierig, über diese Schwelle zu gehen. Und es ist eine Situation, eine Szene, eine Aktion, die man in Tanz sichtbar machen kann. Und für mich wichtig, um die Dreidimensionalität dieser Figur darzustellen.
Sie sind selbst seit 20 Jahren mit dem Hamburger Herzchirurgen Hermann Reichenspurner liiert, verheiratet seit einigen Jahren und auch er gilt in seinem Metier ja als Koryphäe. Würden Sie noch mal erzählen, die Geschichte, wie Sie sich kennengelernt haben?
Ja, wie wir uns kennengelernt haben, ist eine komische Geschichte. Ich hatte ein Herzproblem und war im UKE.
Im Krankenhaus in Hamburg.
In Hamburg. Aber das war alles gut. Dann war eines Tages, müsste ich einen Vortrag mit Kindern im Ballettzentrum machen für Sponsoren, damit wir ein bisschen Geld sammeln könnte. Und wenn ich so etwas mache, dann ich muss irgendwie einen Text sprechen und ich spreche immer auswendig und muss mich sehr konzentrieren, wenn ich das mache. Und ich war unterwegs, in diesen Raum zu gehen und es kam jemand auf mich zu und hat gesagt, ich weiß, Sie waren in der Klinik und der Professor, der Sie betreut hat, ist nicht mehr da, aber ich wäre dann dafür zuständig. Und ich war total irritiert, dass jemand mich so unterwegs in so einem Moment ansprechen würde, jemand, den ich gar nicht kenne. Das ist sehr, sehr nett, Dankeschön. Ja, ich war ein bisschen kühl, knapp. Aber er hat mir seine Karte gegeben und falls ich irgendwie Hilfe brauchte, ich könnte ihn anrufen. Und dann irgendwie bin ich eines Tages nach der Nischinski-Gala, glaube ich, bin ich hingefallen in meine Wohnung und habe meinen Kopf geschnitten und wachte auf, so ein bisschen voll Blut. Und am nächsten Früh habe ich dann Professor Reichenspöller angerufen und habe gesagt, Sie haben gesagt, Sie können mir helfen. Ich habe ein kleines Problem und ich bin dann zu seiner Klinik und sechs Ärzte warteten auf mich, als ich ankam. Und so fing diese Beziehung an.
Das ist eine schöne Geschichte. Ja. Danke, dass Sie die nochmal erzählt haben. In der Oper könnte man ja sagen, geht es um viel Sex and Crime, im Ballett um die Liebe und den Tod, um starke Gefühle. Sie sind berühmt für ihre Handlungsballette und eben für die Emotionen, die Sie jetzt auch schon mehrfach so betont haben, die im Vordergrund stehen, für die Sie nach Formen suchen. Und Sie arbeiten überwiegend ja mit sehr jungen Tänzerinnen und Tänzern, also haben mehrere Generationen von Tänzerinnen und Tänzern geprägt und begleitet. Ich habe mich gefragt, müssen Sie mit der heute jungen Generation ganz anders über Gefühle sprechen als noch vor 30 Jahren?
Ich tue es nicht. Ich spreche mit Sie, wie ich es für richtig halte. Ich finde, es wäre ein Fehler zu hören, wie die jungen Menschen miteinander sprechen und dann versuchen, das nachzumachen oder so diesen Ton. Ich spreche mit jungen Menschen so, wie ich immer mit jungen Menschen gesprochen habe und es war sehr offen. Das war mit meiner Philosophie, als ich anfing, Ballettdirektor zu sein am 1. Dezember 1969, dass ich versuche, offen, straightforward und klar zu Tänzer zu sein. Ehrlich ist ein ganz wichtiges Wort.
Und zeigen auch eigene Emotionen. Also ich habe Proben gesehen von Ihnen in Filmen, in denen Sie sehr viel lachen, aber auch mal weinen.
Das stimmt. Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe, diese Verletzbarkeit, die ich bewahren muss, um überhaupt zu kreieren. Denn ich kann nicht mich kontrollieren und gleichzeitig kreieren. Ich muss so sein, wie ich bin. Wir lachen viel mehr, als wir weinen, würde ich sagen, weil die Kreation ist eine Freude.
Woher kommt denn dieser Humanismus in Ihnen?
Wenn ich das wusste. Ich finde, es kommt nicht, es ist. Es ist für mich selbstverständlich.
Und trotzdem gibt es eine spirituelle Seite in Ihnen ja auch.
Ja, ich hoffe.
Durch katholische Erziehung oder woher kommt die?
Sicher durch katholische Erziehung, aber das wäre nicht alles. Ich weiß, dass ich in mir gewisse Dinge für wahr halte. Das bedeutet nicht, dass ich besonders gut bin oder dass ich immer das Richtige mache. Es bedeutet nur, dass ich erkenne etwas größer als wir Menschen und versuche, einen Dialog damit zu haben, werden manchmal enttäuscht, enttäusche selber, sicher. Es sind die Gebete, die Dinge, das sind Dinge, die man lernt. Und die sind irgendwie aufgelegt auf eine. Aber was dahinter ist, ist wichtiger. Mehr kann ich, glaube ich, dazu nicht sagen.
Mit 66 Jahren standen Sie ja selbst noch auf der Bühne in der Matthäus-Passion als Jesus. Sie haben das als Ihre wichtigste Arbeit bezeichnet. Warum?
Formell, weil ich glaube, dass die Matthäus-Passion verbindet ganz viele Aspekte meiner früheren Arbeit und meiner jetzigen Arbeit. Es ist zu einem symphonisches Werk, weil man kann nicht sagen, dass die Hauptsache ist eine Narrative, ist eine Handlung, sondern die choreografische Reaktion auf eine Musik ist wichtiger als die Erzählung einer Geschichte. Gleichzeitig ist es eine Geschichte. Aber es ist nicht eine Geschichte, wie eine Oper oder ein Schauspiel eine Geschichte ist, sondern es ist ein Oratorio. Das bedeutet, es ist etwas, was offen ist. Das heißt, eine Geschichte wird erzählt, aber gleichzeitig kommentiert als Oratorio. Und das ist eine faszinierende Kombination für Tanz. Es war nicht das erste Ballett, was ich über Christus gemacht habe. Die erste war sehr verschlüsselt. Aber diese Mischung aus Handlung, rein symphonisches Werk, Improvisation, Theater, Tanztheater, das macht es für mich wahrscheinlich das wichtigste Werk, das ich gemacht habe.
Hätte John Neumeier auch Priester werden können?
Er hat darüber nachgedacht. Aber er hätte es nicht geschafft.
Sie reden dann schon in der dritten Person über sich. John Neumeier im Deutschlandfunk Kultur. Am 30. Juni zeigt der Fernsehsender Arte eine große Dokumentation über John Neumeier. Im Anschluss daran die Aufzeichnung der Glasmenagerie. Alles sehr aufwendig gedreht. Und Sie sind dafür, Herr Neumeier, mit dem Filmteam an die Orte gefahren, die Ihr Leben geprägt hat. Also Milwaukee, Chicago, Paris, Hamburg. Was war für Sie besonders bewegend an dieser Erinnerungsreise?
Ich glaube, besonders bewegend war, dass ich durch meine Assistentin die Möglichkeit hatte, in dem Haus zu gehen, in dem ich, seit ich 3 Jahre alt war, lebte. Kurz bevor ich nach Europa ging, sind wir umgezogen in ein anderes Haus, aber in der gleichen Straße. Und ich habe immer an diesem Haus, wenn ich nach Milwaukee zurückgegangen, vorbeigegangen, nie der Courage gehabt zu klingeln. Öfters habe ich davon geträumt. Es hat sich herausgestellt, die Menschen waren äußerst sympathisch, deutscher Abstammung, und es ist ein sehr einfaches Haus. Aber die haben das Haus sehr geliebt und haben das Haus fantastisch restauriert und recherchiert. 1879 gebaut. Es war, glaube ich, ganz gut, dass es so anders war, durch diese Restaurierung, aber mein Zimmer immer noch das gleiche Licht hat. Und das war natürlich sehr bewegend.
Haben Sie über diese Reise noch was Neues über sich erfahren?
Ich hoffe, dass ich immer was Neues über mich erfahren, aber ob ich das alles erzähle, ist eine andere Frage.
Sie haben vorhin in so einem Nebensatz erwähnt, dieses ukrainische Ballett, das Sie beherbergen in Ihrem Ballettzentrum. Mhm. Sie selbst waren ja 2001 der erste westliche Choreograf seit 100 Jahren, der in St. Petersburg arbeiten konnte. Und es gab Gastspiele in der Folge in beide Richtungen, Koproduktion mit dem Bolschoi-Theater in Moskau. Und im vergangenen Jahr haben Sie dann aber ja, die Reißleine gezogen und ein geplantes Gastspiel des Bolschoi-Balletts in Hamburg abgesagt. Für die Hamburger Balletttage war das geplant. Mhm. Wie stark wirkt dieser russische Angriffskrieg auf die Ukraine in die Ballettwelt hinein?
Unendlich stark, finde ich, weil Sie haben diese erste Mal, als ich nach St. Petersburg ging, aber man muss sich vorstellen, dass das Hamburg Ballett ist noch Jahre davor nach Leningrad gegangen, in ein Gastspiel mit Sommernachtstraum, dass ich sogar ein Ballettwerkstatt in Leningrad gemacht habe über Shakespeare und der Tanz. Und das, was wir aufgebaut hat, Stück für Stück, mit Einladungen von russischen Künstlern hierher, mit Einladungen an mir, am Mariinsky Theater, an Stanislavski Theater, an Bolschoi Theater, eine wirkliche Verbindung an dem Bolschoi Theater. Auch vor allem durch Wladimir Urin, der inzwischen nicht mehr da ist, weil er auch gegen diesen Krieg ist. Es ist alles kaputt. Ich glaube nicht, dass ich jemals nach Russland in mein Leben gehen würde, weil diese Aktion hat so endgültig diese Beziehungen kaputt gemacht. Ich habe zwar zum Beispiel meine Ballett Anna Karenina dort im Repertoire lassen, weil ich finde, dieses Ballett ist etwas, was russische Menschen sehen sollen. Und ich wundere mich, dass die das erlauben. Ich, Amerikaner, ich, homosexuell, ich, der eine russische klassische Werk genommen hat in die Gegenwart, mache eine Figur, ein bisschen wie Putin, als Karenin, dass sie das erlaubt hat, finde ich viel mehr bewundernswert, dass ich gesagt habe, ihr dürft es weiterspielen. Weil das ist die einzige Werk, die ich dort im Repertoire gelassen habe. Aber zu Ihrer Frage, ich glaube, es ist endgültig kaputt und wird Generationen brauchen.
In diesen 5 Jahrzehnten in Hamburg, da mussten Sie die Politik immer wieder überzeugen, Ihre Vorhaben zu unterstützen. Das ist Ihnen größtenteils gelungen. Das hatten Sie ja nicht gelernt. Was war Ihre Strategie oder auch Ihr Trick?
Ich habe keinen Trick. Das ist ein bisschen meine Schwäche. Ich bin nicht so gut in Tricks. Ich habe eine Taktik. Meine Taktik ist einfach, ich bin nach Hamburg gekommen und hatte ein Zimmer, dem ich mit einem Ballettmeister geteilt habe. Ich hatte einen Halbtagssekretärin, die ganz woanders war an die Oper. Ich musste sie irgendwie immer suchen, wenn ich wollte einen Brief geschrieben haben. Aber durch die Arbeit, Schritt für Schritt, verdient man meiner Ansicht nach etwas. Das heißt, ich glaube, dass man verlangt nicht, wenn man noch nichts gezeigt hat. Ich habe immer gedacht, wenn es nicht klappt, so war es auch, als ich nach Frankfurt ging. Ich dachte, ich bin sehr jung, ich will noch tanzen, aber ich versuche das. Wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht geht, ich würde dann weiter tanzen. Die erste Zeit in Hamburg war auch so, dass ich nie gedacht habe, ich werde so lange hier bleiben, sondern ich tue mein Bestes, Werke zu schaffen, die erfolgreich sind. Wenn das nicht ist, ich werde immer Choreograf sein, bleiben, aber es kann auch woanders sein.
Es hätte viele Möglichkeiten gegeben. Paris, New York, Wien, die Welt stand Ihnen offen.
Nein, es ist wirklich wahr. Es klingt so ein bisschen überheblich, aber es ist die Wahrheit. Aber dann Schritt für Schritt, weil man eine Entwicklung gesehen hat. Wir waren erstmal in die Oper. Es war wichtig, eine Schule zu haben. Wir hatten eine Schule, die um 8 Uhr morgens anfing, damit sie diesen 2 Säle benutzen könnte, bevor die Company kommt, könnte in der einstündigen Pause auch ihre Stunden machen. Und dann, wenn wir fertig sind, auch nochmal, natürlich, das war unmöglich, dann waren wir damals hieß es Bierpalast, wo jetzt diese große Kino ist. Das war ein Bierpalast. Und da hatten wir 2 Räume. Zu der Eröffnung sind mir Rollschuhe geschenkt worden, damit ich von der Oper dorthin gehen könnte. Das war auch nicht die Lösung. Und dann war es für mich, habe ich wirklich gesagt, wenn wir nicht mehr Platz haben, dann kann ich nicht länger hier bleiben, weil das Ensemble war schon sehr gefragt. Wir haben schon große Gastspiele gemacht. Und dann kam das Ballettzentrum. Und das war ein so wichtiges Ereignis. Dieser wirklich magische Ort, wo eine Schule und ein Company unter einem Dach arbeitet. Ein Mikrokosmos der Welt. Dass 6-jährige Kinder da war, Lehrer mit 60 Jahren unterrichtet. Und das alles funktioniert untereinander. Und was alle vergessen haben, es wurde ein Balletttheater gebaut oder umgebaut in Hamburg. Das Operettenhaus ist für mich umgebaut worden. Ich habe gesagt, dass der Hinterwand muss raus. Diese Tiefe der Bühne im Operettenhaus, sage ich, ist mir zu verdanken. Mhm. Aber damals, die Kulturbehörde hat das Geld dafür genehmigt, aber nicht gedacht, dass es kostet Geld, das zu treiben. Die Kulturbehörde könnte es nicht unterhalten und dann ist es so zu diesen Musical-Geschichte geworden. Mhm. Aber ursprünglich, und das muss ich immer wieder sagen, es war gedacht als ein Hamburger Balletttheater.
Ihr Nachfolger als Direktor des Hamburg Ballett ist der Deutsch-Argentinier Demis Volpi, Ende 30. Unter seiner Leitung werden Ihre Stücke, das haben Sie vorhin erzählt, im Repertoire bleiben. Was gibt es da für Abmachungen?
Ich glaube, das war auch von der Stadt der Wunsch, weil die Stücke sind ziemlich populär. Es gibt einen Ballettmeister, Lloyd Riggins, der mein Stellvertreter war, ist im Moment, der wird bleiben und er ist sozusagen verantwortlich für mein Repertoire. Er wird sicher Demis advisen in einer Repertoire-Situation, welches Stück interessant wäre, was länger nicht gespielt worden ist. Das kann ich mir vorstellen. Und wenn ich in Hamburg bin und wenn ich gewünscht bin, ich könnte mir vorstellen, dass ich auch einige von diesen Stücke auch probieren würde.
Mhm. Ansonsten geht's weiter als freier Choreograf. Da steht schon einiges in Aussicht. Ihr Terminkalender ist, glaube ich, gut gefüllt. Die nächsten Jahre. Gibt's noch Stoffe, die schon lange in Ihnen kreisen, wo Sie denken, das muss sich unbedingt noch machen?
Ja, aber über die spreche ich nicht, auch nicht, weil ich habe von diesem Reifeprozess gesprochen und man darf es nicht kaputt machen.
Es gibt noch viel zu tun für John Neumeier, jetzt im Endspurt als Direktor des Hamburg Balletts. Und wenn ich all Ihre Auszeichnungen erwähnen würde, dann bräuchten wir hier die doppelte Sendezeit. Aber eine können wir zum Schluss erwähnen, nämlich diese am 9. Juni. Wird Ihnen der Bundespräsident den Orden Pour le Mérite verleihen. Herzlichen Dank, Herr Neumeier, dass wir Sie hier in Ihrem Haus besuchen durften in Hamburg-Eppendorf. Alles Gute für Sie und danke fürs Gespräch.
Ja, danke schön. Es war sehr angenehm.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.